Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter ein Wort erneut aus dem Buch der Propheten Jesaja. Und wir wollen lesen ab Kapitel 9, Vers 7 bis ins Kapitel 10, Vers 4. Die Predigt wird sich dann vor allem um Kapitel 10, Vers 3 drehen, aber wir lesen, um den Zusammenhang zu bekommen, ab Kapitel 9, Vers 7. Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt, und es soll in Israel niederfallen. Und das ganze Volk soll es erkennen. Ephraim und die Bewohner von Samaria, die im Stolz und Übermut des Herzens sagen, Ziegelsteine sind eingestürzt, wir aber wollen mit Quadern aufbauen. Maulbeerbäume wurden abgehauen, wir aber wollen Zedern an ihre Stelle setzen. Doch der Herr hat die Feinde Rezins ihm überlegen gemacht und seine Gegner aufgestachelt, die Aramäer von vorn und die Philister von hinten. Und sie sollen Israel mit vollem Maul fressen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Und sie suchen den Herrn der Herrscharen nicht. Darum wird der Herr von Israel Haupt und Schwanz abhauen, Palmzweig und Binse an einem Tag. Der Älteste und Angesehene ist das Haupt, und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Die Führer dieses Volkes sind Verführer geworden, und die von ihnen Geführten sind verloren. Darum freut sich auch der Herr nicht über seine auserwählten Krieger und hat kein Erbarmen mit seinen Waisen und Witwen, denn sie sind alle Frevler und Bösewichte, und jeder Mund redet Torheit. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Denn die Gottlosigkeit brennt wie ein Feuer. Dornen und Disteln frisst sie, und die dichten Wälder zündet sie an, sodass Rauchsäulen emporwirbeln. Durch den Zorn des Herrn ist das Land wie ausgebrannt und das Volk wie vom Feuer verzehrt. Keiner hat Mitleid mit dem anderen. Man verschlingt zur Rechten und bleibt hungrig. Man frisst zur Linken und wird nicht satt. Jeder frisst das Fleisch seines eigenen Arms. Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse. Und diese beiden fallen über Juda her. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Wehe den Gesetzgebern, die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern, die bedrückende Vorschriften schreiben, womit sie die Armen vom Rechtsweg verdrängen und den Unterdrückten meines Volkes ihr Recht rauben, damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Waisen plündern können. Was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft und wenn der Sturm hereinbricht, der von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen? Und wo wollt ihr euren Reichtum lassen? Wer sich nicht mit den Gefangenen beugen will, der muss mit den Erschlagenen fallen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir hatten uns ja in unserer vorigen Predigt, in dieser Predigtreihe, über das Buch Jesaja unter einen sehr bekannten Abschnitt gestellt. Den Anfang des Kapitels 9, in dem inmitten einer großen Finsternis, in der sich das Volk Gottes befindet, die strahlende Ankunft des Erlösers angekündigt wird. Im Land der Todesschatten wird ein großes Licht aufleuchten, und wir hatten in diesem Licht natürlich niemand anderen als Jesus Christus erkannt. Das war eine Verheißung an das Volk Gottes. Aber wie es fast immer im Buch Jesaja ist, kommt das Wort von der Erlösung nicht allein daher, sondern immer im Verband mit dem Wort vom Gericht. Wenn also dieses leidgeprüfte, dieses bedrängte Volk Israel angesichts der wunderbaren Ankündigungen in den Versen vorher nun meint, jetzt könne es sich gemütlich zurücklehnen und sich im Gefühl der Sicherheit wiegen, so kommt sofort und gnadenlos der Tiefschlag. Die Erlösung, das haben wir nun schon zur Genüge erkannt, geht Hand in Hand mit dem Gericht. Und das Gericht, wird in dem Abschnitt beschrieben, unter den wir uns heute stellen wollen. Dieser Abschnitt ist wohl nicht so bekannt wie der vorangehende, aber er ist nicht weniger interessant. Wer beim Lesen genau aufgepasst hat, der wird viermal den gleichen Vers entdeckt haben. Der Abschnitt erscheint wie so ein Lied, ein ziemlich düsteres Lied, bestehend aus vier Strophen, die alle mit dem gleichen, nicht minder düsteren Refrain enden. Nämlich dem Refrain: Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Der Zorn Gottes ist hier durchgängig präsent. Und egal wie hart die angekündigten Gerichtsschläge auch ausfallen, er bleibt bestehen. Er wird nicht besänftigt. Das ist das Thema, das sich durch den ganzen Text zieht. In vier Strophen zeigt der Herr durch den Mund Jesajas dem Volk seine Sünde auf. Er kündigt sein Gericht an und gibt gleichzeitig sehr deutlich zu verstehen, egal wie hart ich euch schlage, egal wie groß die Strafe ist, die ihr für eure Sünden zu tragen habt, das reicht nicht aus, um meinen Zorn zu besänftigen. Ja, gerade vor dem Hintergrund der Aussagen, die wir beim vorigen Mal gehört haben, versetzt uns diese Konsequenz, diese offensichtliche Härte und Unerbittlichkeit im Wort Gottes doch in Erstaunen. Nicht zum ersten Mal fragen wir, wie passt das zusammen? Und wir wollen ebenfalls nicht zum ersten Mal versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Und zwar vor allem anhand von Kapitel 10, Vers 3. In diesem Vers, der sozusagen in der letzten Strophe des Liedes auftaucht, werden dem Volk nämlich drei Fragen gestellt. Und in diesen drei Fragen und den Antworten, die wir nicht im Text finden, die wir aber trotzdem versuchen wollen zu geben, darin offenbaren sich sowohl das ganze Elend des Volkes als auch die einzige Rettung aus seinem Elend. Die Predigt steht darum unter dem sehr einfachen Thema drei Fragen an das Volk Gottes. Und sie gliedert sich dementsprechend auch in drei Abschnitte. Erstens das nahende Gericht. Zweitens die Errettung im Gericht. Und drittens die Dankbarkeit für die Errettung. Drei Fragen an das Volk Gottes und drei Abschnitte. Erstens das nahende Gericht. Zweitens die Errettung im Gericht. Und drittens die Dankbarkeit für die Errettung. Bei allem, was wir hier betrachten und überlegen, müssen wir immer eins im Hinterkopf behalten. Wir befinden uns in diesem Text in der Zeit des Alten Bundes. In einem Buch des Alten Testaments und dazu noch in einem prophetischen Buch. Jemand hat ja einmal sehr treffend das Alte Testament als das Bilderbuch der Bibel bezeichnet. Was meint das? Das meint, dass die Texte des Alten Testaments einen doppelten Zweck erfüllen. Zum einen beschreiben sie, na das ist ja offensichtlich, sehr konkrete geschichtliche Ereignisse. Sie berichten uns die Geschichte der Welt im Allgemeinen, die Geschichte des Volkes Gottes im Besonderen, des Handelns Gottes an seinem Volk in jener Zeit. Das ist die erste, die vordergründige Ebene. Aber darüber hinaus gibt es noch eine weitere Ebene. Denn diese konkreten historischen Ereignisse dienen zugleich als Anschauungsmaterial, als Bild, als Vorbild dafür, wie Gott im Allgemeinen und zu allen Zeiten mit seinem Volk handelt. Gerade auch in den Angelegenheiten, die eben nicht irdisch sind und die sich daher weniger anschaulich beschreiben lassen. Die Ereignisse des Alten Testaments dienen als Bilderbuch für die Dinge, die unsichtbar sind und sich darum als solche nicht abbilden lassen. Wie wollen wir beispielsweise das Ausmaß unserer Sünde verdeutlichen? Wie Gottes unendlichen Zorn, wie auf der anderen Seite seine unbegreifliche Liebe und sein Erbarmen. Das fällt sehr schwer. Am ehesten reicht man dazu einen Vergleich. Es ist wie, und dann landet man mehr oder weniger bei dem, was uns im Alten Testament so anschaulich geschildert wird. Warum erzähle ich das? Weil es in unserem Text eben nicht nur um längst vergangene Ereignisse geht, um Verfehlungen, um zeitliche Strafen, um Kriege, um Unterdrückung, Not und Befreiung. Der Prophet Jesaja sieht durch diese, was könnte man sagen, alltäglichen kleinen Dinge hindurch die eigentliche, die große, die umfassende Wirklichkeit. Wäre das nicht so, hätten dieses Buch und dieser Abschnitt für uns überhaupt keine Bedeutung. Hören wir darum auf die erste Frage, die in Kapitel 10, Vers 3 an das Volk gerichtet wird. Was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft und wenn der Sturm hereinbricht, der von Ferne kommt? Was wollt ihr tun? Wer ist hier überhaupt angesprochen? An wen richtet sich dieses ganze Schreckenswort in diesem Abschnitt? Am Anfang in Jesaja 9, Vers 7 lesen wir es. Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt und es soll in Israel niederfallen. Das ganze Volk soll es erkennen, Ephraim und die Bewohner von Samaria. Mit anderen Worten, hier ist zunächst einmal das Nordreich Israel angesprochen. Übrigens, damit gar keine Missverständnisse bei den Hörern aufkommen, wird auch gleich jeder Einwand zum Schweigen gebracht, dass Jesaja vielleicht hier nur seine eigene Meinung kundtut oder persönliche Drohungen ausstößt. Nein, der Herr sendet sein Wort. Jesaja ist wie immer nur das Sprachrohr, um das Wort Gottes zu transportieren. Der Herr sendet sein Wort zu Jakob. Oder wenn wir genau hinschauen, sogar ausdrücklich gegen Jakob. Es ist ein Gerichtswort gegen die 10 nördlichen Stämme, die unter dem historischen Namen Israel bekannt sind. Oder nach dem führenden Stamm als Ephraim oder nach ihrer Hauptstadt als Samaria. Alle diese Begriffe finden wir ja hier wieder. Und dieses Volk und Reich ist nun in seinem ganzen Wesen gemeint. An alle, vom Höchsten bis zum Niedrigsten, vom Reichsten bis zum Ärmsten, richtet sich das gleiche Wort. Denn da ist im Grunde kein Unterschied. Es werden wohl verschiedene Gruppen und Schichten besonders erwähnt, aber nicht deshalb, um alle anderen zu entschuldigen. Der Grund, warum hier ausdrücklich von Ältesten und Propheten und Führern und Gesetzgebern die Rede ist, ist ganz einfach der, dass sie als Oberste des Volkes eine umso größere Verantwortung tragen. Verantwortung nämlich, besonders eifrig auf die Gebote Gottes zu achten und den anderen, die zu ihnen aufblicken und für die sie Verantwortung tragen, darin Vorbild zu sein. Aber genau das passiert nicht. Und wenn es an der Spitze des Volkes schon so gottlos zugeht, wie soll es da erst unten bei der breiten Masse aussehen? Es ist schon erstaunlich, was wir in Vers 16 lesen. Der Herr, er hat nicht einmal Erbarmen mit den Waisen und Witwen, denn sie sind alle Frevler und Bösewichte und jeder Mund redet Torheit. Ja, die viel zitierten Witwen und Waisen, sie sind unterdrückt, ja, sie leiden unter der Ungerechtigkeit der Obrigkeiten, aber macht sie das etwa zu besseren Menschen? Sie, die ständig in der Opferrolle sind, sind sie deshalb etwas Besseres? Sind sie vor Gott nicht genauso schuldig wie alle anderen? Sie sind es. Sie sündigen sicher nicht in gleicher Weise wie die anderen, aber doch sündigen sie gegen Gott und ihre Nächsten. Und darum finden auch sie kein Erbarmen. Dieses Volk kommt ins Gericht. Das ist unausweichlich. Es geht nicht anders. Denn die Sünde hat das Gericht im Schlepptau. Die Gottlosigkeit, lesen wir in Vers 17, die Gottlosigkeit brennt wie ein Feuer. Dornen und Disteln frisst sie und die dichten Wälder zündet sie an, sodass Rauchsäulen emporwirbeln. Erst die Dornen und Disteln, das Unkraut. Ja, von dem können wir das noch annehmen. Aber am Ende brennen auch die dichten Wälder. Das ganze Land, das ganze Volk steht in Flammen. Und der unmittelbare zeitliche Zusammenhang ist natürlich der Einfall der Assyrer. Assyrien hat die verbündeten Mächte Israels und Syriens geschlagen und wütet nun im Land. Was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft? Und wenn der Sturm hereinbricht, der von ferne kommt? Die Frage richtet sich nicht nur an das alte Israel. Bleiben wir nicht nur bei der damaligen Zeit hängen, sondern erinnern wir uns an das, was wir vorhin gesagt haben. Die Frage richtet sich in Wirklichkeit an Gottes Volk zu allen Zeiten. Auch an uns. Das Gericht, ja, das erscheint uns doch so weit weg. Wann denken wir schon mal daran? Ja, es mag fern sein, aber es kommt. Gott verlangt Rechenschaft. Gott zieht den Menschen zur Verantwortung. Der heilige Gott besteht auf sein Recht. Und darum weht am Tag der Rechenschaft kein milder Frühlingswind, sondern, wie lesen wir, ein Sturm wütet. Übrigens das Wort, das die Schlachterbibel hier in Vers 3 mit Sturm übersetzt, man könnte auch Verwüstung sagen, lautet im hebräischen Original Shoah. Nur so nebenbei, für alle, die das Wort vielleicht in anderem Zusammenhang schon mal gehört haben. Ja, was wollt ihr tun? Was wollen wir tun? Gibt es irgendetwas, womit wir uns vor Gott rechtfertigen oder gar Genugtuung leisten könnten? Können wir unsere Schuld irgendwie abtragen? Oder wären wir in der Lage, Gottes Zorn bis zum Ende zu ertragen? Bedenken wir, was Israel alles durchgemacht hat und noch durchmachen sollte. Israel musste die zeitliche Erfüllung dieses Gerichts über sich ergehen lassen, Schlag auf Schlag. Aber was lesen wir trotz allem? Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Der ganze Schrecken, den das Volk durchmacht, das Elend, die Zerstörung und natürlich den Tod in all seinen Varianten, das alles reicht nicht aus. Reicht nicht annähernd aus, um Gottes Rechtsanspruch zu erfüllen und so seinen Zorn abzuwenden. Das war also die erste Frage, die dem Volk Gottes gestellt wurde und die für viele rote Köpfe und beschämte Blicke gesorgt haben dürfte. Was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft? Antwort: Wir können nichts tun. Aber wenn wir schon nichts tun können, kann vielleicht jemand anderes uns helfen. Und damit betrachten wir die zweite Frage und kommen auch zum zweiten Teil der Predigt. Die zweite Frage: Zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen? Nicht, wenn man ein Problem hat, dann ist doch das der nächste logische Schritt. Wenn ich selbst nicht weiterkomme, bitte ich einen anderen um Hilfe. Tja, überlegen wir mal, wen könnte Israel dann um Hilfe bitten? Seine Obersten sind gerade abgeurteilt worden. Älteste oder Propheten oder Krieger bieten keine Rettung. Ja, und auch die Witwen und Waisen kann man nicht mehr als Schutzschild aufbieten. Sie sind ja alle zusammen verloren und auf der Flucht vor dem Gericht. Sie hatten sich mit Syrien verbündet, so erinnern wir uns. Aber was hören wir jetzt? Der Herr hat die Feinde Rezins, also des Königs von Syrien, ihm überlegen gemacht und seine Gegner aufgestachelt. Die Aramäer kommen, die Philister kommen. Und weit und breit ist keine Rettung in Sicht. Und übrigens, dass hier die Philister erwähnt werden, zeigt, dass das Gericht keineswegs nur auf die nördlichen Stämme beschränkt bleiben sollte. Denn die Philister waren das Nachbarvolk Judas, also des Südreichs. Und sie sollten auch tatsächlich in Juda einfallen. Vielleicht war das schon zu der Zeit, als diese Worte gesprochen wurden. Laut 2. Chroniker 28 war das nämlich zu den Tagen des Königs Ahas. Also darf sich das Südreich, das ja sonst der Adressat von Jesajas Prophetien ist, hier keineswegs in Sicherheit wiegen. Nein, sie sind auch angesprochen. Auch an sie richtet sich die Frage, wohin sie am Tag der Rechenschaft fliehen wollen. Bei wem sie Hilfe suchen wollen. Wir hatten ja schon einiges über Judas verzweifelte Versuche gelesen, dem Gericht zu entgehen. In den vorigen Kapiteln. Und von einem Bündnis mit den Assyrern bis zur Beschwörung von Totengeistern war alles dabei. Aber das alles hilft nichts. Es gibt keine Rettung bei sich selbst. Keine Rettung bei anderen Menschen. Keine Rettung bei den Dämonen. Große Ratlosigkeit macht sich breit. Zu wem wollen wir um Hilfe fliehen? Wer kann uns retten vor dem Zorn Gottes? Und dabei steckt doch die Antwort im Text selbst. Mitten in der Anklage in Vers 12 steht es klar und deutlich. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Sie suchen den Herrn der Herrscharen nicht. Der Herr der Herrscharen, der sein Volk im Gericht heimsucht. Er allein ist auch derjenige, bei dem es Hilfe und Rettung finden kann. Ja, wenn es ihn doch nur suchen möchte. Wenn es doch nur zu ihm umkehren möchte. Ist das nicht das größte Elend? Dass Menschen, die in höchster Not sind, nicht nur in irdischer Not, sondern in geistlicher Not, und die das Evangelium kennen, die es vor Augen gehalten bekommen, gerade dann antworten: Bleib mir weg mit diesem Mist. Ich komme schon klar. Das zeigt doch, wie schlimm es wirklich um den Menschen steht. Nicht nur, dass er aufgrund seiner Sünde vor Gott hoffnungslos verschuldet und verdammt ist. Nicht nur, dass er selbst völlig unfähig ist, seine Schuld abzutragen. Nein, er ist nicht einmal in der Lage, das Heil, das ihm dargeboten wird, zu ergreifen. Zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen? Zu Gott. Aber wie? Wir können es ja gar nicht. Wir drehen uns um und laufen vor ihm davon. Wir können nicht zu ihm kommen, sondern er muss zu uns kommen. Und er kommt. Beim vorigen Mal haben wir diesen wunderbaren Abschnitt gelesen, in dem uns die Ankunft des Heilands wie die eines hellen Lichtes in der Finsternis angekündigt wird. Und was lesen wir dort immer wieder? Du, also Gott, du hast das Volk vermehrt. Du hast deine Freude groß gemacht. Du hast das Joch zerbrochen. Und schließlich, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Gott handelt und Gott kommt zum Ziel. Von Anfang an hat er alles dafür getan. Alles dafür getan, sein Volk in Christus zu erretten. Nicht so, wie es manche darstellen, dass er seinen Sohn Jesus Christus in den Tod gegeben hätte, um anschließend darauf zu hoffen, dass sich jemand für ihn entscheidet. Wie dumm wäre das denn? Was ist das für eine Verspottung von Gottes Weisheit und Gerechtigkeit? Nein, umgekehrt ist es. Vor aller Zeit hat Gott sich ein Volk in Christus erwählt. Und in der Zeit bereitet er ihnen die Erlösung, indem er seinen Sohn an ihrer Stelle ans Kreuz schlagen lässt, an ihrer Stelle mit seinem Zorn übergießt, an ihrer Stelle in den Tod schickt und an ihrer Stelle wieder auferweckt. Das ist doch die Gewissheit, das ist doch der große Trost, den jeder, der glaubt, jeder von uns auf Golgatha findet. Christus hat dort wirklich den Zorn Gottes für mich getragen. Nicht nur, wenn ich mich dafür entscheide. Er hat wirklich für alle meine Sünden bezahlt. Nicht nur, wenn mein freier Wille das gnädigerweise annimmt. Er hat tatsächlich und unzweifelhaft das Heil für mich erworben. Damals und ein für allemal. Das ist die Antwort auf die Frage, zu wem wir denn um Hilfe fliehen wollen. Wer will, der flieht zu Christus. Wer will, der kommt zu ihm. Wer will, der empfängt bei ihm das Wasser des Lebens. Umsonst. Ohne Werke, ohne Bedingungen, ohne Entscheidungen. Das ist die Antwort, die wir geben. Die wir geben können, die wir geben dürfen. Israel in unserem Abschnitt kann diese Antwort nicht geben. Viele in Israel können diese Antwort nicht geben. Und darum müssen sie in eigener Person durchs Gericht gehen und kommen nie wieder am anderen Ende heraus. Darum hat die dritte Frage für sie eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Die Frage lautet, wo wollt ihr euren Reichtum lassen? Und dabei ist die Übersetzung Reichtum an dieser Stelle nicht besonders gut gelungen. Eigentlich müsste hier Ehre oder Ruhm stehen. Es geht nicht darum, seine materiellen Schätze in Sicherheit zu bringen. Was würde das auch nützen, wenn man nicht mal weiß, wie man sich selber retten soll? Nein, es geht um etwas ganz anderes. Und das können wir nur verstehen, wenn wir die vorigen beiden Fragen beantworten konnten. Was können wir tun am Tag des Gerichts? Antwort, wir können gar nichts tun. Wir sind unfähig, im Gericht zu bestehen. Wir können nur von uns wegblicken und auf die zweite Frage antworten. Zu wem fliehen wir um Hilfe? Zu Christus. Er ist der einzige Grund unseres Heils. Er hat das Gericht für uns durchlitten. Er hat uns vor dem Zorn Gottes gerettet. Er ist mein Zufluchtsort. Und nun die dritte Frage. Wo wollen wir unsere Ehre, unseren Ruhm lassen? Na nun, fragen wir uns da. Welche Ehre denn? Welche Ehre besitzen wir denn? Welchen Ruhm haben wir uns denn erworben? Die Antwort kann doch nur lauten, dass alle Ehre Gott gebührt. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Und das schreibt er gerade mit Blick auf das Heilswerk, das Gott uns in Christus bereitet hat. Und da ist wirklich jedes menschliche Rühmen ausgeschlossen. Wer Christus als seinen Retter kennt, der gibt Gott die Ehre. Der will ihm gefallen, will ihm gehorchen, will mit ihm und seinem Volk Gemeinschaft haben, sich von ihm belehren und ermahnen lassen, aber auch trösten und ermutigen. Und darum kann der übergroße Teil Israels das nicht tun. Vor vielen Monaten hörten wir ganz am Anfang des Buches Jesaja den Satz: Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt ihn nicht. Mein Volk hat keine Einsicht. Auch wenn er ihnen in Wort und Tat täglich vor Augen gestellt wird, kennen sie ihn nicht. Ihre Augen sind verblendet, ihre Ohren betäubt, ihre Herzen verhärtet. Wer Christus als seinen Retter kennt und Gott die Ehre geben will, der verleugnet sich selbst. Und sich selbst verleugnen bedeutet nicht, dass man den ganzen Tag missmutig und ohne Freude durchs Leben laufen soll. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet einfach in allem nicht auf sich selbst, sondern auf Gott zu vertrauen. Von ihm alles in Dankbarkeit zu empfangen. Die guten und angenehmen Dinge ebenso wie die, die wir im ersten Moment für schlecht und unangenehm halten. Gott zu vertrauen umfasst nicht nur den Bereich der Erlösung, sondern das ganze Leben. Vertrauen auf seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Vorsehung, durch die er uns alles zum Besten geschehen lässt. Auch wenn wir manche Dinge nicht einsehen, mit Gottes Ratschlüssen überhaupt nicht einverstanden sind, weil wir uns alles ganz anders gewünscht und vorgestellt hätten, als nun tatsächlich eingetreten ist. Auch da gilt es, Demut zu zeigen, sich selbst zu verleugnen, Gott die Ehre zu geben und darauf zu vertrauen, dass er es am besten weiß. Am besten weiß, was uns nützlich ist. Und oft wird man dann später, manchmal erst Jahre später, wenn man zurückblickt, doch feststellen können, ja, so wie er es damals gelenkt hat, so war es tatsächlich am allerbesten. Gott liebt uns in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat alles unternommen, um uns aus der Ferne und der Finsternis in seine Gemeinschaft und sein herrliches Licht zu holen. Er hat seinen Sohn für uns gesandt, hat ihn an unserer Stelle dahingegeben in die allertiefsten Abgründe seines Zorns und Gerichts. Und wir dürfen wissen, das war nicht vergeblich. Und darum können wir anstatt der vier schrecklichen Strophen aus unserem Abschnitt ein neues Lied singen. Und der Refrain von diesem Lied lautet: Durch den Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus ist Gottes Zorn abgewendet. Seine Hand ist nicht mehr gegen uns ausgestreckt. Darum sei ihm alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.